Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Und da begrüße ich Sie recht herzlich am Donnerstagabend, dem 27. März 2025, hier im Studio aus dem Krankenhaus Bietigheim mit meiner Kollegin Bettina Hochheil zusammen. Hallo Bettina. Schnell.
Hallo.
Kurz Hallo sagen. Mein Name ist Tim Urbacher, ich grüße Sie, einen schönen guten Abend. Und wir beide sind hier nicht alleine im Studio, wir haben einen Gast uns dazu geholt, oder er hat sich selbst dazu geholt, kann man fast ein bisschen sagen. Warum und wieso, darüber können wir gleich nachher noch sprechen. Ich fange erstmal mit einer kleinen Vorstellung an und sage eigentlich. Und wenn ich eigentlich sage, kann man sich schon denken, dass irgendwas anders ist als sonst, denn eigentlich nutzt man immer gerne so, um was einzuleiten, was eben ungewöhnlich ist. Eigentlich geht es bei uns im Programm selten um Politik, aus dem guten Grund. Wir möchten in diesen Zeiten, die natürlich stürmische sind, bewegte, die Patienten und Patienten nicht noch mit Politik belasten, die man doch hier an allen Ecken und Enden irgendwo hat und hört. Aber zur Politik gehört es eben auch zu streiten. In wenigen wichtigen Bereichen muss gestritten werden, natürlich gepflegt und mit Argumenten. Streiten wollen wir heute Abend nicht. Wir wollen unseren Gast kennenlernen, ihm Fragen stellen, gerne auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, wenn sie da welche haben und uns ins Studio schicken. Und so freuen wir uns sehr auf Taifun Tok, Landtagsabgeordneter für die Grünen hier in Bietigheim-Bissingen. Hallo Herr Tok, schönen guten Abend.
Hallo, schönen Abend.
Wie ist es mit der Aufregung? Sie hatten eben gesagt, Sie sind ein bisschen aufgeregt vor diesem Radiointerview, hat man nicht so oft, oder hatten Sie offenbar in dieser Form auch nicht so oft?
Also ich muss gestehen, das ist für mich Premiere.
Oh, das freut uns sehr.
Und also allein die Kulisse, was ich hier sehe, mit diesem On-Air und die ganzen Mikrofone drumherum, das ist schon was Besonderes. Und ich dachte mir, wenn ich schon in die Politik gehe, dann muss ich mal zu einem Radiosender gehen, um das auch auszuprobieren. Von daher ist es mir gelungen.
Das ist jetzt hoffentlich
und ich bin ja proaktiv auf Sie zugekommen.
Genau, das können wir kurz nochmal transparent machen. Sie haben uns geschrieben über Ihr Team entsprechend, dass Sie gerne im Land und Kreis natürlich Leute kennenlernen möchten, die sich engagieren, die in bestimmten Bereichen unterwegs sind. Und da wurden Sie auch auf uns aufmerksam letzten Endes. Und dann kam dieser Kontakt zustande. Wir haben natürlich gesagt, sehr gerne, freuen uns über das Interesse und schön, dass Sie heute Abend hier sind.
Ja, ich freue mich jetzt auf die kommende Stunde.
Ja, wir haben natürlich einiges zu besprechen, wollen Sie als Person so ein bisschen näher kennenlernen, Ihnen da ein bisschen was entlocken. Nicht zu viel, aber vielleicht das nötige Mindestmaß, damit sich die Hörerinnen und Hörer ein gutes Bild irgendwie bilden können, wer eigentlich hier den Wahlkreis in Bietigheim-Bissingen vertritt. Wahlkreis 14 ist es, glaube ich, richtig?
Mhm, ja.
Was verbinden Sie mit der Zahl 14? Ist das eine schöne Zahl oder?
Also die Trikotnummer hatte ich nie, ich bin ja selbst Fußballer. Aber 14 ist jetzt einfach reiner Zufall. Meine Lieblingszahl ist die 8.
Mhm, warum?
Ja, weil die erstmal schön aussieht und ist ja auch die Zahl der Unendlichkeit, sagt man. Und als Fußballer hatte ich auch oft die 8. Ich war so linkes Mittelfeld, halblinks war ich oft beim SGV Mohr. Und von daher verbindet mich die 8 sehr oft mit Erinnerungen und vor allem mit Fußball.
Sehr schön. Unendlichkeit, unendlich ist sicherlich Musik. Musik ist zeitlos, begleitet uns durch verschiedene Zeiten und Phasen im Leben. Und so haben wir auch heute Abend Musik im Gepäck, logischerweise zwischen unseren kleinen Gesprächsteilen hier. Auch Musik von Herrn Tok ausgewählt. Zwei Stücke, vielleicht können Sie einen kleinen Vorgeschmack geben, ohne zu sagen, um welche Stücke es sich da handelt. Was haben Sie ausgewählt?
Also den Titel darf ich ja noch nicht nennen. Bei dem einen Song, da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Das ist so, das Lied gefällt mir sehr, also das höre ich schon lange oder kenne ich schon sehr lange, schon über 20 Jahre alt und das Witzige ist, meinem Sohn gefällt es mittlerweile auch. Also der hat es irgendwann mal gehört bei mir im Radio, also im Auto, als ich da rumgefahren bin und seitdem gefällt ihm das Lied sehr und er meint dann immer, Papa, du musst jetzt unbedingt dieses Lied anmachen wieder über Spotify oder übers Auto, wenn es läuft, aber vielleicht noch eine Geschichte dazu. Also ich nutze das Lied auch ab und zu, das ist jetzt nicht ganz ökologisch, aber mein Sohn ist 5 und meine kleine Tochter ist 2. Und wenn wir merken, dass die nicht einschlafen, dann fahre ich mal um den Block mit dem Wagen, stoße ein bisschen CO2 aus, Schande über mein Haupt, aber dann schlafen die Kinder auch ein und dann versuche ich mit dem Lied da die Kinder einfach ein bisschen runterzubringen, dass die irgendwann einschlafen. Von daher nicht ganz ökologisch, aber das Lied hilft mir sehr oft aus der Patsche, wenn es abends dann zu spät wird.
Okay, das hält die Spannung hoch, welches Lied es am Ende wirklich ist. Ja. Wir werden das nachher auflösen am Ende dieser Sendung und hoffen erstmal jetzt, dass keiner einschläft während unserer Sendung, bis 20 Uhr hier noch ein schönes Programm haben und eine gute Runde mit Herrn Tok. Wir haben 19.07 Uhr und genau 40 Sekunden jetzt in dieser Sekunde. Und Taifun Tok ist bei uns, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Nochmal einen schönen guten Abend.
Hallo.
Wir haben gerade schon mal so ein bisschen uns ausgetauscht, wie denn der Tag für Sie bisher war, was alles auf der Agenda stand. Und jetzt ist die erste Frage von mir. Wann ging es denn heute früh aus dem Bett, aus dem Haus? Wann ging es für Sie los?
Also ich stehe in der Regel um 6:30 auf und bringe dann meinen Sohn zum Kindergarten um 7:30. Und dann ging es heute wieder nach Bietigheim-Bissingen, heute Vormittag. Da war ich im Jugendhaus 4D, sagt vielleicht den einen oder anderen was. Und dann war ich im Gespräch mit jungen Menschen vor Ort und habe mal zugehört, was die Leute umtreibt. Und da haben wir echt einiges besprochen in den 1,5 Stunden. Also von der Frage Klimaschutz bis zur Frage Sicherheitsgefühl an Bahnhöfen. Also da kam echt vieles zusammen und das ist immer wieder interessant zu hören, was die jungen Leute so umtreibt. Und ja, es war echt eine gute Sache. Und dann bin ich weitergefahren nach Stuttgart mit der Bahn und gab es ein paar Sachen, die ich besprechen musste mit meinem Team. Habe noch mal ein Video aufgezeichnet, aber Sie hören, also ich bin ständig unterwegs, also vom Wahlkreis dann direkt nach Stuttgart oder umgekehrt. Das ist so mein Alltag. Also ich bin viel unterwegs, viel im Gespräch mit den Menschen und versuche da was zu wuppen für meinen Landkreis insgesamt, für die Heimat.
Im Gespräch mit den Jugendlichen hat Sie da irgendein Aspekt, ein Teilaspekt besonders überrascht, weil natürlich man kennt wahrscheinlich so, auch in dieser Situation treiben ja viele Dinge, Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen auch um. Es sind ja sehr turbulente Zeiten in jeder Hinsicht. Gab es etwas, womit Sie nicht gerechnet haben heute früh?
Ja, also es gab zwei Themen. Das eine Thema war, ich wurde darauf angesprochen, es sind ja junge Menschen und es gibt einige, vor allem mit Migrationshintergrund, die das Gefühl haben, die werden nicht so akzeptiert, obwohl sie deutsche Staatsbürger sind. Das war so ein Thema, dass man so das Gefühl hat, man macht und macht, aber wird trotzdem irgendwie hier nicht anerkannt. Das war das eine Thema und was mich überrascht hat, aber was ich auch so ein bisschen auch mitbekomme aus meinem Umfeld, war nochmal dieses Sicherheitsgefühl an Bahnhöfen. Wo mir vor allem die Frauen gesagt haben, okay, sie fühlen sich unsicher und macht mal was dagegen. Und das ist natürlich mein Job, da eine Antwort drauf zu finden. Also das werde ich natürlich weitergeben nach Stuttgart. Mhm. Und das kann es ja nicht sein, dass man irgendwie so ein Unsicherheitsgefühl hat, wenn man vor allem abends auf der Straße ist, vor allem in den großen Städten, also in Bietigheim oder in Ludwigsburg. Das war so ein Thema, was mich überrascht hat. Aber das ist nun mal wichtig. Man darf da jetzt nicht die Augen zu verschließen, auch wenn das Thema jetzt nicht so typisch grün ist. Ich bin ja grüner Landtagsabgeordneter. Ja, ja. Wir müssen ja Lösungen finden für alle möglichen Probleme hier im Land.
Dieses erste Thema Migrationshintergrund und eben das Gefühl, nicht akzeptiert zu sein, ist es eine Sache, mit der Sie sich auch persönlich in irgendeiner Form identifizieren können?
Ja, also ich konnte mich da gleich hineinversetzen in die Situation, also an die Hörerinnen und Hörer. Meine Großeltern kommen aus der Türkei, also ich bin das Enkelkind türkischer Gastarbeiter, die sind damals aus der Türkei eingewandert, sind irgendwann in Oberstenfeld gelandet und für mich war das auch immer so ein Gefühl oft, also in der Jugend oder auch später oder auch jetzt immer noch, also wichtig ist vielleicht das Elternhaus, also mich hat es natürlich sehr stark geprägt und für mich war immer die Einstellung, ich bin Deutscher, ich bin Schwabe, ich bin hier aufgewachsen und geboren in Ludwigsburg. Und für mich war das nie ein Widerspruch, aber trotzdem hat man immer wieder das Gefühl mitbekommen, okay, du gehörst nicht dazu. Und meine Aufgabe ist es eher, Vorteile abzubauen. Also wenn ich irgendwo hingehe und zeige, Leute, schaut her, Taifun Tok ist auch Deutscher, Schwabe und möchte hier das Land voranbringen und kocht auch nur mit Wasser, ist einer von euch. Und das ist so meine Botschaft, die ich hinaustrage.
In der Begegnung mit den Wählerinnen und Wählern, aber auch mit ja, vielleicht einfach Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt vielleicht nicht prädestiniert dafür sind, sie zu wählen oder einfach die Grüne Partei so gesehen. Was gibt es da für Begegnungen? Was stellen Sie da fest? Gibt es auch eine Entwicklung vielleicht über die Jahre hinweg, dass Sie jetzt eben mittlerweile auch, dass sich da Dinge verbessern auch in der Form?
Also der Ton ist schon rauer geworden.
Also nicht verbessern.
Ja, es kommt drauf an. Also erstmal grundsätzlich, Deutschland ist ein gutes Land. Also bei all den Herausforderungen, die wir haben, politisch und vor allem auch wirtschaftlich, ist Deutschland echt ein gutes Land. Also auch was die politische Kultur anbetrifft. Man kann sich zoffen im Parlament, im Landtag, aber trotzdem schaut man sich in die Augen und gibt sich die Hand. Und das schätze ich wirklich sehr am deutschen politischen System, vor allem am Rechtssystem. Also es ist nicht sehr willkürlich. Aber der Ton ist schon etwas rauer geworden. Das merke ich an E-Mails. Das merke ich ab und zu an Begegnungen. Aber toi, 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 das ist jetzt zwar kein Holz, aber Stand heute ist mir jetzt nichts Großartiges passiert. Also es gab jetzt keinen körperlichen Angriff oder ich wurde jetzt nicht arg beschimpft. Klar muss man ein bisschen dickes Fell haben als Politiker. Ich meine, man ist viel mit Menschen unterwegs und trifft auch Entscheidungen, die vielleicht einem nicht gefällt. Das gehört auch dazu. Aber im Großen und Ganzen ist das alles noch sehr zivilisiert.
Taifun Türk ist heute unser Gast, Landtagsabgeordneter für die Grünen im Baden-Württembergischen Landtag und heute eben hier im Studio in Bietigheim im Krankenhausrundfunk beim Klinikenradio. Wir freuen uns immer noch sehr und steigen jetzt mal so ein bisschen tiefer ein in die Biografie, in den Werdegang, Herr Türk. Denn natürlich begann nicht alles mit dem Landtag und den Reden dort. Es ging mal anders los, in Steinheim, wie ich richtig, hoffentlich richtig gelesen habe.
Ganz genau. Ich bin in Ludwigsburg auf die Welt gekommen und in Steinheim aufgewachsen. Das ging schon ein paar Jahre, ich glaube bis 1998. Und nach der Trennung meiner Eltern sind wir dann, also meine Mama, mein Bruder und ich, sind wir dann nach Mur gezogen. Mhm. Aber ich habe meine mittlere Reife in Steinheim gemacht. Also ich war dort auf der Blankensteinschule, war auf der Hauptschule, habe dann die mittlere Reife auf der Werkrealschule in Steinheim gemacht. Und dann sind wir irgendwann nach Mur gezogen. Aber die erste Station war Steinheim an der Mur. Und Mur an der Mur, wo ich immer noch wohne. Also ich bin nach dem Studium dann zurückgekehrt. Das ist so meine Heimat. Dort bin ich aufgewachsen. Da kenne ich, glaube ich, jede Ecke und habe da zu jeder Ecke eine Geschichte. Ist auch immer wieder interessant. Also letztens war ich auf dem Spielplatz mit meinem Sohn in Steinheim und habe ihm den Spielplatz gezeigt, wo ich selbst gespielt habe. Also es ist schon sehr emotional, wenn ich dann unterwegs bin. Ja.
Das sind besondere Momente immer für Eltern sicherlich, wenn man sowas dann quasi entsprechend zusammen erleben kann. Und wir hatten es auch vorhin mit dieser Vorbildgeschichte in der Politik, dass eben einige frühere politische Größen im Land, dass sie an dieser Stelle jetzt mittlerweile stehen in irgendeiner Form, das sind schon besondere Momente. Müssen sich da manchmal auch ein bisschen kneifen? Dass
ja, das, so wurde, ist? Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Also ich komme aus recht einfachen Verhältnissen. Mhm. Also wie erwähnt, Kind alleiner, alleinerziehenden Mutter, die schafft immer noch als Bäckerin. Lange Zeit bei Stephansbeck in Freiberg am Neckar. Die Firma ist ja irgendwann insolvent gegangen und jetzt hat sie einen neuen Job im Remstal, aber ja, wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Also ich musste hart dafür arbeiten und das ist ja nicht so ein Job, den man lernt wie eine Ausbildung oder ein Studium. Das ist ja, da muss man schon vieles machen und dann braucht man natürlich auch ein Quäntchen Glück. Das gehört auch dazu. Aber vielleicht noch ein Satz, den muss ich loswerden, wenn wir schon über Heimat und Krankenhaus redet. Oder wir sind ja gerade im Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen. Da muss ich gestehen, also wir sind zwar in Bietigheim, das ist auch meine Hauptstadt, die Hauptstadt meines Wahlkreises, aber mir war es zum Beispiel extrem wichtig, dass meine beiden Kinder in Ludwigsburg auf die Welt kommen, weil ich selbst auch in Ludwigsburg auf die Welt gekommen bin. Ja, ja, ja. Also die Geburtenstation, die Babystation hat zwar einen sehr guten Ruf in Bietigheim-Bissingen, aber das musste ich nochmal loswerden.
Das Ludwigsburg hat deswegen trotzdem nicht gereicht.
Ja, genau.
Ja. Nee, so schließt sich der Kreis am Ende auch irgendwo. Aber Sie haben, wie gesagt, den Kreis quasi Ihrer Familie ein bisschen erweitert. Sie haben es eben schon angesprochen, Werkrealschulabschluss, aber ist nicht dabei geblieben. Es ging für Sie noch ein bisschen weiter.
Ja, so gesehen. Also das Tolle ist, irgendwann sind Lehrkräfte auf mich zugekommen, so nach dem Motto, hey Taifun, wir trauen dir mehr zu, du hast etwas. Und da haben die mich schon sehr unterstützt. Also sei es der Deutschlehrer bei mir, der Herr Kemmer, der leider schon zu früh verstorben ist. Und dann ging es weiter, dann war ich auf dem Wirtschaftsgymnasium in Ludwigsburg, habe dort mein Abitur gemacht. War auch nicht einfach, also wenn man dann irgendwie den nächsten Schritt macht, von der mittleren Reife dann Abi macht in Ludwigsburg, das war auch für mich alles Neuland. Und dann war nochmal der nächste Step zu überlegen, was macht man denn nach dem Abi? Und bei mir war es so, ich war irgendwie der Einzige am Küchentisch bei mir zu Hause und auch in meinem Familienumfeld, der Abitur gemacht hat. Und dann war die nächste Frage, was macht man als nächstes? Und ich kann mich so an einen Satz sinngemäß erinnern, meine Mama, ich habe sie dann auch gefragt, hey, was soll ich machen nach dem Abi? Und dann hat sie mir gesagt, Junge, mach ja nichts, wo du dir die Hände schmutzig machst, sagt mir eine Bäckerin. Und das war für mich auch irgendwie prägend, weil sie hat dieses Hände schmutzig machen nicht mit sozialem Aufstieg verbunden. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft. Also wir haben ja mittlerweile ganz viele Stellen, die wir nicht besetzen können, im Handwerk vor allem. Also wir suchen ja händeringend Handwerkerinnen und Handwerker und ich glaube, das ist ein Elternhaus, was einen sehr prägt und mittlerweile bin ich auch der Meinung, man muss nicht studieren, um erfolgreich zu sein. Man kann sich künstlerisch austoben als Handwerker oder in der Lehre. Man kann auch gutes Geld damit verdienen oder man kann auch später irgendwann eine Firma gründen. Und das hat mich aber trotzdem geprägt und während des Studiums habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es doch nichts für mich ist. Mhm. Ich habe zwar meinen Abschluss gemacht, ganz, ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, ein Politiker mit Hochschulabschluss, aber dann habe ich nochmal was draufgesattelt, also eine Weiterbildung zum Betriebswirt, weil mir immer Wirtschaft total interessant war für mich und da bin ich auch geblieben. Also zurückgekehrt von Gießen nach Mur und ja.
Aber in Gießen begann dann auch ein anderer wichtiger Weg wahrscheinlich, kann man sagen, so ein bisschen parallel, der politische. letzten Endes.
Ja, das hat schon früher angefangen in der Jugend, also mit 16, 17, da fängt man an, irgendwie politisch zu denken, was beschäftigt einen. Und bei mir war das Schlüsselerlebnis der 11. September. Ganz einfach, nach dem 11. September gab es so eine Stimmung im Land, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Mensch, diese Terroristen, die diese Menschen ermordet haben, also erstmal war es für mich ein Schock, weil das haben Menschen gemacht, die haben im Namen meiner Religion Menschen ermordet. Also ich persönlich bin muslimischen Glaubens und damals hat mich das sehr verletzt, also sehr schockiert waren alle und damals gab es so ein bisschen die Stimmung im Land, liegt es irgendwie an der Religion? Und ich wollte damals ein Zeichen setzen, also ich wollte den Leuten beweisen, hey, schaut her, ich bin Deutscher und muslimischen Glaubens und das widerspricht sich nicht und wir sind trotzdem Teil der Gesellschaft und da wurde ich politisch und zu den Grünen bin ich gekommen, ganz einfach dadurch, weil ich das Gefühl hatte und immer noch habe, dass die nicht danach unterscheiden, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin möchte. Also bei uns hat man einfach die Chance, ob jemand, weiß nicht, schon lange hier ist oder seit 3 Generationen oder erst seit 3 Jahren hier. Das zeichnet die Grünen schon aus, dass sie nicht danach unterscheiden, wo jemand herkommt. Und so hat es dann angefangen. Dann war ich irgendwann Sprecher der Grünen Jugend, war dann in der Grünen Hochschulgruppe in Gießen und nach meiner Rückkehr aus Gießen wurde ich dann zum Gemeinderat gewählt in Mohr 2014 und das war auch eine große Ehre, weil man da ja direkt gewählt wird vom Volk und das hätte ich nie gedacht, dass mich da direkt die Bevölkerung wählt und zum Gemeinderat und ja, so hat man angefangen.
Bon Jovi mit Always. Im Programm des Klinikgartens auch Wunsch von Typhoon Tok, aber es war doch nicht so der ganz richtige Wunsch, wie wir gerade festgestellt haben. Es gibt noch eine Version, die ein bisschen mehr abgeht, haben Sie gesagt.
Ja. Die können wir dann aber nachher noch auch schon sehr gut hier in der Kabine.
Das hat ja wahrscheinlich den Text jetzt betont so ein bisschen, der eben auch sehr schön ist. Ja. Aber wir suchen dann nochmal die schnellere Version für nachher raus, dass wir dann zum Rausgehen später den richtigen Titel, den Typhoon Tok im Auto, zum Autofahren hört, hier bei uns im Programm haben. Wir bewegen uns weiterhin fort in Ihrer politischen Laufbahn so ein bisschen, waren gerade schon bei den Anfängen der Grünen Jugend, ja. Dann der Wahl in den Gemeinderat, die für Sie eine ganz besondere war, weil eben direkt gewählt und dieses Gemeinderatsmandat ging dann auch eine ganz schöne lange Zeit, kann man wahrscheinlich sagen, oder geht immer noch letzten Endes.
Ja, ich bin ja immer noch Gemeinderat in Mohr seit 2014.
Das schaffen auch nicht viele, glaube ich, in diesem jungen Alter, oder?
Ja, ich glaube, wenn man bald drin ist, erhöht sich die Stimme immer mehr. Mhm. Also man kennt sich ja dann auch aus in Mohr und ist dann bekannter dort. Aber trotzdem war das schon eine große Ehre. Aber es gibt nicht nur Hochs, sondern auch Tiefs in der Politik und auch im normalen Leben, ganz klar. Mhm. Bei mir war so ein Tief, wie gesagt, die Entscheidung, dass ich doch nicht Lehrer werden möchte, sondern was anderes machen möchte. Das war für die Familie damals auch schlimm, weil da studiert der Junge, der Erste in der Familie und dann kehrt er zurück nach Hause und sagt, hey, ich möchte jetzt gar nicht den Beruf ausüben, den ich gelernt habe oder studiert habe. Und das war damals so ein Knick für mich. Aber was ich auch in den Jugendhäusern oft sage, oder ich bin auch oft an Gemeinschaftsschulen und meine Botschaft ist da auch ganz klar, lasst euch nicht entmutigen. Also ihr habt alle Chancen der Welt, vor allem in Deutschland, wenn ihr fleißig seid, wenn ihr an euch glaubt und trotz Rückschlägen aufsteht und weitermacht. Das ist so meine Botschaft, die ich habe. Und ich glaube, Leute, die etwas mehr Lebenserfahrung haben als ich oder die schon so in Richtung 50, 60, 70 gehen, die wissen auch, es gibt Hochs und Tiefs. Es kommt darauf an, dass man wieder aufsteht und das Beste draus macht aus seinem Leben. Und das ist so mein Motto, was ich habe, was ich auch den jungen Menschen vor allem weitergeben möchte.
Was war denn für Sie ein Tief in Ihrer bisherigen politischen Laufbahn, wo Sie sagen, dass war wirklich nicht erfreulich, das hat Sie so ein bisschen auch geknickt oder ja, sehr betrübt, dass es am Ende in der Form nicht geklappt hat. Sei es jetzt irgendwas Positionsmäßiges oder einfach ein politisches Ziel.
Das man gerne, also ich muss gestehen, immer wenn ich kandidiert habe, habe ich auch gewonnen. Also
insofern,
das ist total so witzig. Ja, ja. Ich hatte noch nie jetzt wahltechnisch eine politische Niederlage. Als Gemeinderat habe ich kandidiert, wurde ich gewählt. Dann als Landtagskandidat dann auch in Bietigheim-Bissingen, habt das Direktmandat geholt.
Mit 84,2%, ja. Sogar das bisher beste grüne Ergebnis in dieser Region, glaube ich.
Ja. Ja, aber was ich jetzt festgestellt habe, jetzt nach 4 Jahren Berufspolitik, man kann es erstmal nicht allen recht machen. Also vor allem inhaltlich. Also es gibt ja auch Beschlüsse oder politische Situationen, wo ich sage, hey, dazu stehe ich. Das muss ich machen. Und dann habe ich festgestellt, auch bei den Grünen, es gibt Sachen, die gefallen mir auch nicht per se. Also man kann nicht zu allem 100% zustimmen, was die eigene Partei sagt. Mhm. vielleicht ein Thema, wo ich mich vielleicht auch nicht beliebt gemacht habe in der Fraktion. Da gab es mal eine Aussprache zum Thema Cannabis. Legalisierung wurde ja legalisiert durch die Ampelregierung. Und da ticke ich ein bisschen altmodisch, ganz einfach, weil ich Menschen kenne, die da dran hängen geblieben sind. Persönlich, und ich persönlich bin da altmodisch in Sachen, also ich trinke auch wenig Alkohol und von Zigaretten halte ich auch nichts, also ich versuche da schon mich gesund, einfach einen gesunden Lebensstil zu haben und mache auch viel Sport, aber beim Thema Cannabis, also damit kann man mich nicht überzeugen, also ich bin, finde ich nicht gut, dass man das jetzt einfach hier so frei rauchen kann, und das ist jetzt nur Position, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin da nicht auf Parteilinie.
So. Okay, ja, das wäre dann mal so ein Hauch eines Tiefs letzten Endes, in Anführungszeichen. Okay, dann lassen Sie uns wieder ein bisschen auf die positiven Seiten schauen. Dann gewählt 2021 hier, ja, in Bietigheim als Landtagsabgeordneter. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Gemeinderat zu sein, sicherlich. Ich habe mir da was rausgesucht, ein Zitat. Landtagsabgeordneter zu sein ist etwas, das ich in dieser Form noch nie gemacht habe. So in die Richtung haben Sie das mal gesagt. Was ganz anderes. Worin unterscheidet sich das nochmal von anderen Dingen?
Der große Unterschied ist, Landtagsabgeordneter ist ein Berufspolitiker. Also man macht das hauptberuflich. Ich bin ja jetzt auch freigestellt von meinem Arbeitgeber. Und wenn man sich engagiert in der Gemeinde als Gemeinderat, macht man das ehrenamtlich. Sprich, man ist einmal im Monat, Dienstagabend ist es bei uns, trifft man sich im Gemeinderat in Mohr, bekommt eine kleine Entschädigung dafür. Aber der Landtagsabgeordnete macht das echt hauptberuflich. Also ich mache nichts anderes außer Politik. Da gibt es natürlich ein paar, ich sag mal, Privilegien. Ich habe ein Team hinter mir. Das Team unterstützt mich, was ich mache. Also inhaltlich, vor allem checkt es den Kalender. Also da gibt es schon einige, ich sag mal, Vorteile als Berufspolitiker. Klar, man hat ein anderes Gehalt. Und dann habe ich natürlich auch keinen Chef. Also ich bin Volksvertreter. Ich muss keinem Rechenschaft ablegen. Ich muss nicht irgendwo stempeln. Das ist schon ein großer Unterschied. Und dann natürlich auch inhaltlich. Ich bin sehr viel unterwegs im Land, sei es im Wahlkreis, aber auch im Land. Ich bin ja der Sprecher für Wirtschaftspolitik. Also alles rund um das Thema Wirtschaft, sei es der Mittelstand oder auch der Zustand der Automobilindustrie, also der mittlere Neckarraum, vor allem Bietigheim-Bissingen, ist ja sehr stark davon geprägt. Und damit bin ich einfach täglich beschäftigt. Also vorhin habe ich ein Sharepick rausgehauen, ein Statement abgegeben zum Thema US-Zölle. Also Trump hat ja angekündigt, Zölle zu erheben für Autos, die nicht in den USA produziert werden. Und das ist natürlich ein Schock für uns in Baden-Württemberg, vor allem hier für die Region. Und damit beschäftige ich mich. Also ich bin Generalist. Sei es die Bildungspolitik, also was passiert mit den Schulen vor Ort, oder auch die ganz große Außenpolitik. Also ich muss mich echt um ganz, ganz viele Sachen kümmern. Aber dafür habe ich auch ein sehr gutes Team, die mir den Rücken frei hält.
Also kann man am Ende wirklich auch wahrscheinlich den Alltag eines Landtagsabgeordneten gar nicht zeichnen. Also das ist jeden Tag ein anderer Ablauf. Es gibt nie so, oder gibt es wie bei der Bundeskanzlerin, die Morgenlage oder irgendwas in der Form, wo man sich mal kurz zusammen den Tag bespricht.
Habe ich noch nicht. Ich bin einfacher Abgeordneter.
Kommt wahrscheinlich noch.
Schauen wir mal. Also der Fraktionschef hat sowas schon. Aber bei mir ist das schon recht strukturiert. Also ich mache mal ein kurzes Beispiel. Dienstag nachmittags trifft sich die Landtagsfraktion. Also alle 57 Abgeordneten aus Baden-Württemberg kommen. Und dann bespricht man die Woche. Also dienstags nachmittags ist zum Beispiel geblockt von 13:30 bis, ich sag mal, 18 Uhr. Und dann geht's weiter. Mittwochs und donnerstags treffen sich die Landtagsabgeordneten des Landes, also auch alle anderen Fraktionen im Landtag. Und dann debattiert man die Themen in der Woche, die wichtig sind. Da ist schon eine gewisse Struktur drin. Mittwochs bin ich im Wahlkreis unterwegs und donnerstags abends oder freitagabends dann auch, samstags in der Regel auch. Also am Wochenende muss ich einiges machen, also bin ich im Wahlkreis viel unterwegs. Und die Herausforderung ist echtes Zeitmanagement. Also da bin ich natürlich auch viel im Gespräch mit meiner Frau. Wir schauen uns gemeinsam den Kalender an und versuchen da auch Freiräume zu schaffen. Weil ich habe mir eins geschworen, also gemeinsam mit meiner Frau, unsere Ehe darf darunter nicht leiden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt auch das Privatleben und ich möchte mich auch nicht verheizen. Ich meine, es gibt auch Wichtigeres als Politik. Das ist ja ganz normal, auch in einem Job. Also man sollte schon gewisse Balance haben im Leben. Familie, Gesundheit ist ganz wichtig, dass man sich nicht verheizt und dennoch immer noch brennt für seinen Job.
Okay, das ist noch ein gutes Schlusswort für diesen nächsten Teil. Dann machen wir gleich weiter. Und ja, gehe noch ein bisschen auf Leidenschaften an, die Teil von Talk hat. Und auf Pläne für die Zukunft. Da gibt es nämlich auch welche. Wake Me Up When September Ends von Green Day. Das ist der Song, zu dem Typhoon Talk um die Ecke fährt, im Auto sitzt und ein bisschen CO2 ausstößt, damit der Sohn einschläft. wie kommen Sie zu diesem Song? Eine Band, die Sie schon länger begleitet auch in irgendeiner Form oder einfach dieser Song?
Ja, ich habe Green Day schon immer gehört. Mhm. Die haben echt gute Songs, die Alben, aber das ist so mein Lieblingslied. Und es entspannt mich und mittlerweile mein Sohn auch und Tochter auch, vor allem vorm Einschlafen. Ja, ist darauf ein Joker für mich.
Darauf kommt es letztlich an, dass man einen Joker hat, in der Hand hat und dann eben da vielleicht auch mal ein bisschen Zeit sparen kann. Wir hatten es eben schon vom Zeitmanagement, das eben auch wirklich eine Herausforderung ist in diesem Beruf. Mit der Familie muss man vieles vereinbaren, so gesehen. Landtagsabgeordneter zu sein, jetzt mittlerweile schon, kann man sagen, 4 Jahre. Ein Jahr steht noch bevor und dann kann man sagen, kommt quasi die nächste Etappe, die Sie auch gerne wieder mit bestreiten möchten, denn die Kandidatur ist quasi fix. In diesem Monat wurden Sie nominiert, herzlichen Glückwunsch dazu, danke, als erneuter Landtagskandidat quasi der Grünen hier im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Nochmal ein Vertrauensbeweis der Ortsgruppe hier und auch alle, die dahinter stehen.
Ja, erst einmal, wie schnell die Zeit vergeht nach 4 Jahren. Ja. Ja, ich habe einiges gelernt und danke und das war echt ein Vertrauensbeweis jetzt von den Grünen hier im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Beim letzten Mal war es ja nicht so einfach, da gab es eine Kampfkandidatur, sagt man, Politsprech, aber diesmal ging es reibungslos über die Bühne und jetzt freue ich mich drauf auf den nächsten Schritt.
Und vielleicht auf Küchentischgespräche, wie es Robert Habeck im letzten Wahlkampf im Bundestagswahlkampf
gemacht hat. Ich darf jetzt meine Strategie nicht hier erzählen. Nicht, dass meine politischen Mitbewerber was mitbekommen und sagen, hey, das muss ich jetzt auch machen. Aber da wird schon einiges kommen.
Schade, das wäre jetzt der investigative Teil heute Abend gewesen, mit dem ich um die Ecke rüberrücken wollte, so gesehen. Ja. Nee, mir ist nämlich aufgefallen, dass ja im Grunde, vielleicht kann man Typhoon Talk als Erfinder der Küchentischgespräche bezeichnen. Denn seit 21 machen sie regelmäßig Typhoon trifft.
Stimmt.
Und spreche mit Personen aus dem Wahlkreis bei Kaffee und Tee, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, ich habe es leider nicht angemeldet als Patent. Ich glaube, da wäre ich sonst richtig reich geworden jetzt die letzten Monate. Aber stimmt, das mache ich immer noch, weil ich neugierig auf die Leute bin. Also ich gehe hin und es sind eigentlich 2 Gründe. Der eine Grund ist, ich möchte irgendwo hingehen, wo ich nicht mit offenen Armen empfangen werde und auch mal die Vorurteile abzubauen, dass wir Politiker auch noch mit Wasser kochen. Also wir sind keine Aliens aus dem Mars oder sonst woher, sondern ich bin ganz normaler Typ hier um die Ecke, bin hier aufgewachsen, habe meine Themen, Sachen, die mich beschäftigen. Das ist der eine Grund, Vorurteile abbauen. Und der zweite Grund ist die Neugier. Also das war schon immer so meine Eigenschaft. Also ich bin einfach neugierig auf die Welt, auf die Leute. Und das ist echt ein großes Privileg. Also man macht wirklich jeden Tag was anderes. Und man trifft so interessante Leute und deshalb probiere ich das aus und mache das erst schon seit 4 Jahren. Und auch was die Leute so beschäftigt, das ist immer wieder inspirierend für mich.
Und am Ende gibt es ja auch Orte, an denen einfach alle zusammenkommen, egal welcher politischer Meinung sie am Ende sind. Das ist zum Beispiel Musik, also über Musik, natürlich kann man da auch über Geschmack streiten, logischerweise, wie es immer so schön heißt, aber Musik führt auch viele Menschen zusammen, die sonst einfach wahrscheinlich nicht zusammengefunden hätten in irgendeiner Form. Es mögen sicherlich auch viele andere Parteimitglieder, Green Day wahrscheinlich, und so hat man da was Verbindendes.
Ja, Sie sprechen was mich auch sehr beschäftigt. Also mein Eindruck ist, das hat sich schon gewandelt, dass man eher in seiner eigenen Blase ist. Und mein Interesse ist es eher, das aufzubrechen. Also eigentlich müsste man mit den Leuten reden, die nicht derselben Meinung sind. Also das versuche ich auch oft, weil also Digitalisierung verstärkt das Ganze natürlich. Also man hat die ganzen Algorithmen, man schaut etwas an und kommt genau das, was man ohnehin an was glaubt oder was das ganze Weltbild bestätigt. Und mein Eindruck ist, also vor allem die jungen Menschen, die sind nur noch in ihrer Blase. Und ich meine, Sie kennen das ja auch, also die Gewerkschaften oder Vereine, die wir ja ständig Mitglieder. Und ich möchte eher, dass die Leute zusammenkommen, dass die auch mal erzählen, was ihre Perspektive zu dem Thema ist. Weil das habe ich auch gelernt. Meine Meinung muss ja nicht die absolute Wahrheit sein. Also es gibt ja immer wieder Aspekte von anderen Leuten, die vielleicht auch wahr sein können. Und die Kunst eines guten Politikers ist es, glaube ich, auch Argumente von anderen einzubringen und zu sagen, okay, mein Gegenüber könnte vielleicht recht haben, wenn ich mit ihm ins Gespräch komme.
Sie haben kürzlich die jetzigen Jahre und auch natürlich die nächsten 4 Jahre, jetzt die nächste Legislatur auf Bundesebene auch als Schicksalsjahr unserer Demokratie bezeichnet.
Auf jeden Fall.
Wie meinen Sie das?
Es ist ganz einfach. Wenn ich in meinem Umfeld unterwegs bin oder auch beruflich, dann habe ich den Eindruck, also vor allem junge Menschen zweifeln an der liberalen Demokratie. Ich finde sie natürlich großartig, also unser Grundgesetz, unsere politische Kultur, das System an sich hat natürlich auch Schwächen, aber im Großen und Ganzen ist das ein gutes Land. Und mein Eindruck ist, wir verlieren viele auf dieser Strecke. Und das ist so meine Aufgabe. Also ich möchte die Menschen wieder für unsere liberale Demokratie gewinnen, vor allem Menschen, die aus einfachen Verhältnissen kommen. Ich meine, das sagen ja auch die Zahlen. Viele gehen in die Rente, also entweder ganz rechts oder ganz links. Und das treibt mich schon um. Also ich möchte eher, dass sie stabil in der Mitte wählen. Da müssen sie nicht mal die Grünen wählen, aber dass sie zumindest sagen, okay, ich vertraue diesem politischen System. Und das ist meine Aufgabe, vor allem für die nächsten 5 Jahre und vor allem insgesamt für das ganze politische System. Also wenn wir nicht liefern, wenn wir den Menschen nicht zeigen, dass wir liefern und vor allem, dass wir das Land voranbringen, dann könnte es in den nächsten 4-5 Jahren ganz düster aussehen hier im Land.
Und der Aufgabe stellen Sie sich auf Landesebene ein erneutes Mal. Wir haben es eben schon angesprochen. Nächstes Jahr ist dann hier Landtagswahl. Und dann schauen wir, ob Sie wieder in Verantwortung kommen und diese Dinge dann auch hoffentlich angehen können.
Das wird die Bevölkerung entscheiden. Ja.
Der beste Tag meines Lebens. Cool Savage, ein Interpreten, den wir ehrlich gesagt bei uns nicht so oft im Programm haben, aber Typhoon Talk hat es möglich gemacht und diesen Künstler genannt mit diesem Titel. Warum?
Also erstmal höre ich sehr gerne Deutschrap und Cool Savage ist mein Lieblingsrapper. Mhm. Und das Lied, das berührt mich sehr und drückt das aus, was ich so auch im Kopf habe und was in mir rumschwirrt, nämlich das Aufstiegsversprechen. Das beschäftigt mich. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann sage ich, Leute, in diesem Land, in Baden-Württemberg vor allem, ist alles möglich. Ihr müsst euch anstrengen, fleißig sein. Euch wird nichts geschenkt, aber ihr habt wirklich alle Chancen der Welt und das möchte ich ausstrahlen. Und das ist so mein Song, der mich dann auch aufbaut, wenn ich auch mal down bin.
Es kann jeder der beste Tag seines Lebens werden, so gesehen.
Ja, also man kann jeden Tag neu anfangen. Mhm. Man hat auch mal schlechte Tage oder schlechte Lebensphasen, Schicksalsschläge, aber morgen ist ein neuer Tag. Und das drückt der Song richtig gut aus.
Was machen Sie an solchen Tagen, wenn es Ihnen mal schlecht geht, wenn die Stimmung nicht gut ist, es politisch vielleicht auch gerade irgendwie eine schwierige Zeit gibt, viel zu besprechen ist in dieser Form. Was ist da Ihr Stimmungsheber?
Gutes Essen. Ich hole mir dann meinen Snickers erstmal rein. Gehört auch dazu.
Es gibt natürlich auch andere gute Snackmarken.
Ja, aber nach meinem Frustessen viel reden mit Leuten, denen ich vertraue. Mhm. Also meine Frau und der Familie und guten Freunden, da einfach mal gut reden, Sport machen, das bringt natürlich einen auch runter oder auf andere Gedanken. Das sind so die Sachen, die mich aufbauen.
Stichwort Sport, da müssen wir natürlich auch noch hin. Sport spielt, wir haben es vorhin schon ganz zu Beginn gehört in der Fußballmannschaft, die Trikotnummer 14 war es nie, es war eher die 8.
Ich war kein Auswechselspieler.
als Nummer mögen. Was bedeutet Ihnen Sport?
Ja, zurzeit habe ich nicht so viel Zeit. Ich finde die Zeit nicht dafür. Also im Fußball bin ich leider nicht mehr, bei den alten Herren auch nicht mehr. Aber Sport ist einfach, man hat Zeit für sich, man kommt runter. Ich schwimme zurzeit oft im Hallenbad in Freiberg, weil es ein bisschen kälter ist und im Sommer dann im Steinheimer Velarium. Da habe ich dann auch immer eine Saisonkarte. Aber das mache ich gerne. Also man kommt runter. Das sind ja so ganz, ich sag mal, simple Sachen im Leben, die einen eigentlich aufheitern. Und was ich letztens mitbekommen oder gelesen habe, also die Neandertaler sind ja irgendwie ein paar Kilometer gelaufen jeden Tag. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn die das hinkriegen, dann muss ich das eigentlich auch machen. Und deswegen ist Sport schon eine wichtige Säule in meinem Leben.
Und wenn man es gerade nicht selbst treiben kann, den Sport, dann schaut man meistens Sport und verfolgt ihn anderweitig. Zum Beispiel den VfB Stuttgart, da sind Sie großer Fan, wie man lesen konnte.
Ja, ja, war aber in letzter Zeit auch nicht mehr im Stadion, aber muss ich auf jeden Fall nachholen.
Auch dafür reicht die Zeit.
Aber das sind auch wieder so emotionale Erlebnisse, halt, die man nicht vergisst. Mhm. Also ich war in meiner Jugend oft im Neckarstadion und was mich auch geprägt hat, muss ich loswerden, ist 2006 das Sommermärchen. Also ich habe es ja am Anfang erzählt, meine Großeltern sind aus der Türkei gekommen und bei mir in der Familie gab es nicht eine Deutschlandfahne Und als Grüne ist es eher auch unüblich, mit der Deutschlandfahne rumzulaufen. Aber 2006 war echt so ein Ereignis, das Sommermärchen. Es war einfach so ein gesunder Patriotismus. Und ich kann mich an das Spiel um Platz 3 erinnern in Stuttgart, Deutschland gegen Portugal, wo wir dann auch den dritten Platz geholt haben, gewonnen haben. Und dann war die Mannschaft, ist mit dem Bus in Richtung Steigenberger gefahren und haben dann dort übernachtet. Und wir waren davor, also ich stand davor mit der Deutschlandfahne und habe die Fahne geschwenkt. Und das war dann für mich nochmal so ein Erlebnis, zu sagen, hey, Sport, und das ist mein Land. Und das war einfach so eine tolle Stimmung, die ich nicht vergessen werde.
Nun gibt es seit ein paar Tagen einen neuen VfB-Präsidenten, Dietmar Alger.
Ja, Landrat, dem ich auch persönlich gratuliert habe. Also per SMS habe ich ihm geschrieben.
Das ist nicht schlecht, wenn man das kann.
Also ist doch toll, dass der Landrat hier aus dem Landkreis Ludwigsburg mittlerweile jetzt auch VfB-Präsident ist. Da haben wir echt Glück gehabt hier im Landkreis.
Das wäre die Frage gewesen, wie Sie das entsprechend beurteilen, aber ich merke nur
positiv. Also auf jeden Fall positiv.
Ludwigsburger Einfluss in Stuttgart, so gesehen.
Ja. Ich hoffe, dass er mich nicht vergisst, dass er mich mal irgendwann einlädt. Das wäre eine tolle Situation. Zumindest. Aber Herr Alger ist einfach von seiner Art her sehr menschlich. Und es war mir klar, dass er das gewinnen wird, das Rennen.
Spätestens, wenn der VfB in Berlin steht, oder? Sind es noch zweimal und dann steht er doch schon in Berlin.
Ja.
Muss noch zweimal gewinnen beim DFB-Pokal.
Da ist die Kollegin ist drin.
In den aktuellen Spielen schon.
In der Entwicklung. Also der DFB-Pokal lockt so gesehen, ne, und der VfB könnte da offenbar was reißen. Dann drücken wir dafür an dieser Stelle alle Daumen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und
Stuttgart ist aber viel schöner als Berlin.
Das müssen wir nochmal gesagt haben.
2006.
Also auch die Rivalität Schwaben und Berlin ist ja legendär. Ja. Und auch von Ihnen ein bisschen verinnerlicht, wie wir gerade merken.
Es gibt zwar ein paar Schwaben in Berlin, im Prenzlauer Berg vor allem, die sich dann die ganzen Wohnungen kaufen und dann Kehrwoche betreiben. Aber ich würde nie nach Berlin ziehen. Also das habe ich auch für mich entschieden. Immer Landtag, nie Bundestag. Ich weiß, man sagt niemals nie, aber der Landtag passt zu mir.
Aber Sie haben auch gesagt, wenn das Ihr Sohn mal ausgelernt hat, dann möchten Sie nicht mehr im Parlament unterwegs sein. Und
das stimmt.
Diesen Job dann auch nicht mehr für alle Zeit machen, so gesehen. Also ich habe mal überschlagen, bis Ihr Sohn ausgelernt ist, dürften das noch ungefähr 15 Jahre sein, 3 Perioden. Oder wird es doch noch ein bisschen kürzer und dann der VfB lockt früher.
Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich habe mir geschworen, das weiß auch meine Frau, ich werde das nicht bis zum Rentenalter machen. Und bis dahin muss auch mein Sohn eine Lehre beginnen oder ein Studium, was auch immer. Aber ich habe mir geschworen, das nicht ewig zu machen, weil Politik ist ein Privileg, das ist Macht auf Zeit und das darf man nicht vergessen.
Und noch ein spannender Satz von Ihnen fand ich sehr bemerkenswert. Man hat keinen Anspruch oder man sollte keinen Anspruch auf das Altwerden der Politik haben.
Ja, also man bekommt die Macht auf Zeit von der Bevölkerung, die gibt man zurück. Und man sollte sich auch nichts drauf einbilden. Also ich weiß, es gibt ein paar, die sind schon etwas länger dabei und sagen, okay, ohne mich geht gar nichts. Aber es ist nicht so. Das Leben geht einfach weiter, vor allem in der Politik. Und diese Einstellung möchte ich immer beibehalten, um dann irgendwann auch rauszugehen aus dem Business.
Genau so hatten wir heute Abend keinen Anspruch auf Ihren Besuch, Herr Tock. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind, dass Sie das Interesse hatten, die sich halt Zeit genommen haben letzten Endes. Heute hier bei uns waren an dieser Stelle für eine Stunde, sogar 2 Stunden, muss man dazu sagen. Wir hatten vorher noch ein kleines Gespräch im Off, konnten uns austauschen. Dafür herzlichen Dank und wenn Sie möchten, dürfen Sie noch ein paar Worte an die Patienten richten, die uns heute zugehört haben, vielleicht Besserungswünsche oder einfach alle, die da draußen unterwegs sind. Was möchten Sie denen mitteilen? Gerne.
Ja, morgen ist neuer Tag. Bleiben Sie zuversichtlich und alles wird gut.
Das sind schöne letzte Worte. Nicht die letzten in der Politik definitiv, das haben wir schon geklärt. Dann schließen wir hier ab. Danken Teil von Tock nochmal ganz herzlich und haben jetzt nochmal Musik von Herrn Tock im Angebot. Nämlich zum einen Thank You for Loving Me. Das ist ein weiterer Bon Jovi-Song, den wir vorhin genannt haben. Und dann nochmal die richtige Version, richtig rockig, von Always und Bon Jovi. Wir legen sie nochmal hinten dran. Jetzt haben wir sie dann hoffentlich dabei und das ist die richtige. Es war dann noch am Ende die längere. Die Zeit muss man sich manchmal einfach nehmen. Aber hier ist Bon Jovi. Und vielleicht noch ganz kurz, was verbinden Sie mit dem Titel Thank You for Loving Me? Was bestimmt ist?
Oh, da geht es viel um Liebe und Romantik.
Das ist nichts Schlechtes.
Ja.
Wunderbar, dann herzlichen Dank fürs Dasein.